Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels.
Und aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß. Schönen guten Morgen. Als wir uns verabredet hatten für diesen Podcast, da haben wir dann ja so zum Aufwärmen ein bisschen geplaudert über Kinder. Also Kinder sind ja manchmal anstrengend, aber meistens wunderbar. Da kamen wir dann schnell überein. Das ist aber eine Erfahrung, die nur machen und teilen kann, wer selber Kinder hat. Und meisten unserer Hörer waren ja zumindest mal selber Kinder, also können nachvollziehen, worüber wir sprechen und gesprochen haben. Aber wir werden jetzt keine Erziehungstipps geben oder gar Lifehacks, wie man Kinder die Autofahrten versüßt, die ja regelmäßig mit dem Standardsatz beginnen. Wie lange noch? Wann sind wir da? Ist es noch weit? Das war nämlich schon immer so. Nein, wir wollen uns dem Neuen, der Zukunft zuwenden. Werden unsere Kinder einen Führerschein brauchen? Werden sie überhaupt ein eigenes Auto haben? Wie werden wir in Zukunft individuell kommen von A nach B? Und damit sind wir sofort beim Thema autonomes Fahren. Es ist ein elektrisierendes Thema. Was wäre denn aus Ihrer Sicht der Vorteil?
Also es gibt, glaube ich, beim autonomen Fahren sehr, sehr viele Vorteile. Also wir sind ja immer so ein bisschen damit konfrontiert worden, so aus, glaube ich, zwei wesentlichen Richtungen. Also einerseits war das immer die Geschichte von Tesla. Also vielleicht erinnern sich viele daran. Die Ursprungsgeschichte von Tesla und auch der Grund für die hohe Bewertung war ja immer, wir haben irgendwann mal ein Fünftel Marktanteil, also etwa 20 Millionen Fahrzeuge, und sie verdienen als Kunde mit den Fahrzeugen Geld. Also im Sinne von, das Fahrzeug fährt autonom durch die Gegend in unterschiedlichen Geschäftsmodellen, also wie zum Beispiel in diesem klassischen Robotaxi-Prinzip. Und dann wird sozusagen das, was ich für das Fahrzeug ausgegeben habe, wie auch immer bezahlt, ob jetzt Leasing oder Abo oder was auch immer, wird überkompensiert über das, was man in den unterschiedlichen Geschäftsmodellen verdient. Und dafür ist eine Grundvoraussetzung, dass das Fahrzeug sich natürlich alleine bewegen kann, um zwischen den unterschiedlichen Geschäftsmodellen hin und her zu springen. Also es war eine Geschichte, die auch immer verfangen hat, weil natürlich Tesla auch relativ früh in Richtung Technologie gezeigt hat, dass das gehen könnte. Und das Zweite habe ich gerade schon nochmal angesprochen, ist das Thema Robotaxis, gilt auch ein bisschen für das Thema Trucks, ist das gleiche Prinzip. Ich nehme also Kosten aus dem System eines Fahrzeugs oder Trucks raus, nämlich den Fahrer. Und dadurch wird dieses Prinzip, und das war immer bei Uber viel diskutiert, dadurch wird das Geschäftsmodell Uber profitabel. Dadurch werden viele Truckfirmen viel, viel profitabler, weil man die sogenannte Uptime, also maximal viel kann dieses Fahrzeug genutzt werden, hochhalten kann, ohne Menschen in dem Fall nutzen zu müssen. Und das waren die beiden Prinzipien, wo man immer gesagt hat, also ich glaube, dass da wahnsinnig viel Geld verdient oder Geld aus dem System genommen werden kann. Und somit war autonomes Fahren immer auf der oberen Agenda von vielen Firmen.
Was bedeutet das für uns, für den Privatmann, der dann gar nicht mehr fahren muss? Ich meine, ich als Privatmann bin ja dann kein Kostenfaktor in meinem eigenen Fahrzeug.
Also das ist so, ich war immer, was dieses Thema autonomes Fahren angeht, und wir haben ja auch einen Diskurs bei uns in der Firma und nicht immer die gleiche Meinung. Ich war da immer sehr kritisch, kam aber auch vor ein paar Monaten aus dieser Shanghaier Umgebung, ne, als die Messe in Shanghai war, zurück, nachdem ich unterschiedliche, auch Level 4, können wir gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was die Unterschiede zwischen den sogenannten Leveln beim autonomen Fahren angeht. Ich kam
aber also sagen Sie doch gleich, was jetzt Level 4 bedeutet, damit ich das auch gleich verstehe.
Also das, was bei uns aktuell erlaubt ist auf den Straßen, zum Beispiel unter dem Namen Drive Pilot von Mercedes, ist Level 3. Also in gewissen Situationen übernimmt das Fahrzeug bei einer gewissen Geschwindigkeit dann das Fahren selbst. Aber das sind wirklich limitierte, man spricht da immer von Use Cases, also von gewissen Situationen, hängt auch immer von dem Wetter ab und so weiter. Ab Level 4 in Richtung Level 5 braucht man eigentlich den Fahrer nicht mehr. Und Level 4 ist dann noch ein bisschen restriktiver, also nicht in allen Umständen, nicht bei jedem Wetter, nicht bei allen Straßenverhältnissen. 5 würde dann in dem Fall bedeuten, immer. Bei allen Straßenverhältnissen, quasi jeder Geschwindigkeit und so weiter. 4 und 5 verschmilzt ein bisschen, weil man sich auch davon distanziert, dass man da den Anspruch irgendwann mal erreichen wird, dass das in allen Konditionen funktioniert. Also konzentriert man sich im Wesentlichen so ein bisschen mehr auf das Thema 4. Das habe ich in Shanghai, im Shanghaier Verkehr, ausprobiert. Und man hat eigentlich festgestellt, dass in 1,5 Stunden der Fahrer im Prinzip nicht eingreifen musste. Warum hat mich das da in dem Zusammenhang so überzeugt? Also vielfach sind wir ja auch als Deutsche damit beschäftigt, immer auch davon zu reden, das macht mir ja auch Spaß, mit dem Fahrzeug durch die Gegend zu fahren. Ist ja auch so. Und ich hoffe auch, dass das bei meiner Tochter irgendwann mal noch so ist. Aber in Shanghai und wer da schon mal war und auch in anderen Metropolen, macht das faktisch keinen Spaß. Also wenn man da stundenlang im Stau steht, dann möchte man eigentlich, dass das Fahrzeug maximal viel von dem übernimmt, was man selber in dem Moment machen würde. Und so habe ich außerdem mir noch angeschaut, wie sieht denn das eigentlich beim Valet Parking aus in Parkgaragen, und war dann auch ziemlich überrascht, dass selbst in einer Duplex-Garage, und wer Duplex-Garagen kennt, ne, wo man hinten so ein bisschen auch so reinfällt, wenn man parkt, dass es auch da funktionierte bei automatischer, einmaliger Vermessung der gesamten Tiefgarage, wenn man das erste Mal reinfährt, war ich schon wie viele andere, die aus Deutschland auf der Messe waren, sehr überrascht und habe mich auch gefragt, sind wir eigentlich, wo wir noch so rumdiskutieren beim Thema Elektromobilität und beim Thema Konnektivität und digitalen Services, da eigentlich noch auf der richtigen Schiene, zumindest mal in China, wenn dann in wenigen Jahren eigentlich alle zumindest mal in einer gewissen Form Level 4 erwarten, in gewissen Konditionen. Können wir da mithalten? Und mit dem großen Fragezeichen bin ich schon nach Hause gefahren und beschäftige mich seitdem ein bisschen unkritischer damit und stelle mir eher die Frage, warum geht's eigentlich oder müsste es eigentlich gehen, und nicht mehr diese konkrete Frage, warum geht's eigentlich nicht? Was ist mit unserer Legislatur? Sondern ich glaube, da wollen es die Kunden.
Ist das denn so, dass die Kunden das wollen? Also wenn ich Ihnen so zuhöre, und Sie hatten auch ein Stichwort genannt, Freude am Fahren. Gut, wir wollen jetzt ja keine Schleichwerbung machen, aber das ist einfach ein Satz, der ist irgendwo in unserer DNA drin als Nation von, man kann so sagen, Autonarren, ja, mit ohne Tempolimit, ja, dafür mit Schaltgetriebe. Also ich entscheide über den richtigen Gang und nicht die doofe Automatik. Sind wir bereit für Level 4, Level 5? Ich greife überhaupt nicht mehr ein, ich lasse mich nur noch kutschieren?
Frage ist, wer ist wir? Und ich glaube, das ist so wichtig geworden, heute zu verstehen, wer ist wir? Wer sind eigentlich die Kunden? Um dann zu dem Schluss zu kommen, die sind so unterschiedlich, dass es dieses Wir im Kollektiv nicht gibt. Also wir haben vielfach natürlich immer so ein bisschen als deutsche Hersteller, Zulieferer oder auch Nutzer auf andere geschlossen. Das war ja auch vielfach die Strategie. Ich entwickle hier das Fahrzeug und verkaufe es dann in die Welt. Um jetzt aber festzustellen, und das gilt nicht nur für autonomes Fahren, sondern für digitale Services, aber auch für Design, Elektromobilität und so weiter, gilt es auch. Die Kunden sind sehr, sehr unterschiedlich. Und dann kann ich nicht nur in den Chinesen und den Deutschen und den US-Amerikaner unterscheiden, sondern die Kunden an sich in den unterschiedlichen Ländern sind dann auch noch sehr unterschiedlich. Das habe ich eben angesprochen. Natürlich ist, wenn wir jetzt mal nach China gehen, der Chinese in Shanghai, der jeden Tag die gleiche Strecke im Stau fährt, schon nochmal ein anderer Kunde als derjenige, der im ländlichen Gebiet wohnt. Da muss man stark unterscheiden. Das gilt zwar für Deutschland auch, aber das ist nochmal ganz, ganz extrem in China. Und jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, gesellschaftliche Akzeptanz in Deutschland ist wesentlich geringer als zum Beispiel in den USA und China. Und die nimmt auch stark ab mit zusätzlichen Unfällen, die im Straßenverkehr passieren, auf Basis von autonom fahrenden Fahrzeugen. Weil wir natürlich gerade in einer Situation sind, da muss ich als autonom fahrendes Fahrzeug, wenn ich mich da mal reinversetze, muss ich erstmal beweisen, dass ich so gut bin wie ein Fahrzeug, das durch einen Menschen gelenkt wird. Und dieser Beweis ist ja nicht abgeschlossen. Das heißt, ich bin immer noch in diesem Prozess, ich muss zeigen, dass ich so gut bin. Und wenn ich da jetzt mal reinschaue, ist in dieser Beta-Version Kunde, also in einem Fahrzeug sitzend, was noch nicht so ganz ausgereift ist, sind die beiden Kontinente Nordamerika und dann jetzt China als Land wesentlich weiter in der Akzeptanz als Deutschland.
Ist das eine echte Diskussion oder ist es irgendwo eine akademische Diskussion oder emotionale Diskussion? Man sagt, Unfälle jetzt durch Autos, die autonom unterwegs sind. Klar, die gibt es und jeder Unfall, jeder Verletzte, jeder Tote diesbezüglich ist einer zu viel. Aber das im Vergleich zu setzen mit dem, was der Mensch an Unfällen, an Dummheiten, Müdigkeit, Alkohol, Abgelenktheit macht, wenn das ins Verhältnis gesetzt werden muss, was kommt denn dann raus? Für wen schlägt denn dann das Herz oder das Pendel oder der Elektromotor?
Sie haben total recht, aber die Diskussion wird ja nicht nur da so geführt und die ist natürlich hochemotional, sondern auch bei dem Thema Gen AI, was so im Moment die Diskussion in der Öffentlichkeit bestimmt, ist sozusagen die Maschine besser als wir. Und natürlich will man das als Mensch in einer gewissen Art und Weise auch vermeiden. Man sollte aber natürlich in anderen Situationen, wo es Leben dann sicherlich auch schützt, auch nutzen. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ob ich jetzt einmal darüber rede, dass jemand aufgrund von einer Prozessoptimierung, was genauso natürlich leidlich ist, seinen Job verliert, versus ich bin in der Lage, Menschen zu schützen. Das sind schon zwei total unterschiedliche Diskussionen, werden aber emotional geführt. Aber natürlich muss man sicher gehen, dass das autonom fahrende Fahrzeug auch mindestens gleich gut oder besser ist als der Mensch. Und dann sind wir natürlich schon auch in der Diskussion, ja, wie teuer ist denn das? Also was ich dann da an Sensorik und Kamerasysteme und so weiter einbaue und je sicherer ich werden möchte, desto teurer wird das. Und da gibt es völlig unterschiedliche Konstruktionen, wie zum Beispiel beim Tesla, der sich eher darauf konzentriert, lediglich Kamerasysteme und Radarsysteme zu nutzen, während andere dann sehr viel stärker auch dahin gehen, das noch mit LIDAR zu ergänzen. Und je mehr solcher Systeme sie nutzen, desto genauer wird natürlich die Einschätzung, wie weit befinde ich mich dann von Objekten entfernt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist schon auch eine Kostendiskussion. Und dann muss ich natürlich auch immer die Frage stellen, wo setze ich dann am Ende bei einem sehr sicheren autonom fahrenden Fahrzeug das Fahrzeug auch in welchem Geschäftsmodell ein und rechnet sich das? Und ich glaube, da müssen wir schon irgendwie festhalten, das sollte schon so sicher wie möglich sein und das sollte jetzt nicht irgendwie eine insgesamte Testumgebung sein, wo man jetzt mit halbfertigen Algorithmen und so weiter rumfährt.
Als Laie stelle ich mir folgende Frage oder stelle ich Ihnen folgende Frage. Autonom. In der Fliegerei gibt es das autonome Fliegen. Ich rede jetzt nicht nur vom Autopiloten, ich rede davon, dass es möglich ist, eine A320neo autonom starten, fliegen und landen zu können. Da muss überhaupt keiner mehr eingreifen. Gut, wir haben noch zwei Piloten, wir rechnen oder denken auch lautstark darüber nach, reicht vielleicht ein Pilot und dann mache ich noch einen Rechner dazu. Es ist auch diese ganze Kostendiskussion. Aber da geht es, da funktioniert es. Warum tun wir uns so schwer, das umzusetzen, auch technisch umzusetzen auf der Erde, wo ich letztendlich eine Dimension ja weniger habe?
Also ich glaube, das geht nicht unbedingt immer nur um die Technik. Ist ja so, bei Flugzeugen oder Aviation insgesamt war schon immer ein Vorreiter für bestimmte Dinge. Also auch da wurde jetzt ein Flugzeug immer auch virtuell schon früh entwickelt. Warum? Weil Prototypen einfach so wahnsinnig teuer sind. Na, aber Sie haben es eben selber gesagt. Also wir sprechen dann jetzt in der Analogie am Ende auch von Level 4. Da sind zwei Piloten, die können in diese ganze Geschichte eingreifen. Und ich glaube, da ist auch der wesentliche Unterschied, wenn Sie sich mal die Verkehrssituation in der Luft anschauen. Klar, in bestimmten Apps, wenn man da mal draufschaut, dann sieht das aus, als wenn alle 3 Meter irgendwie ein Flugzeug rumfliegt. Aber vom Grundsatz ist natürlich, sind Luftschichten unterschiedlich hoch, können unterschiedlich hoch fliegen. Und es ist lange nicht so gefüllt, wie das jetzt auf der Straße der Fall ist.
Ich muss jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, lautstark schmunzeln. Sie reden jetzt mit einem nicht nur Hobbyflieger, also es ist in der Luft wahnsinnig eng und wahnsinnig eng geworden. Gut, ich rede jetzt nicht über den Luftraum, über Afrika, da passiert also stundenlang gar nichts, aber in den Ballungszentren, da geht es so eng zu, da kriegen selbst alteingesessene Hasen, kriegen da feuchte Händchen, wenn es mal richtig eng wird. Also das stellen wir Laien uns immer so ein bisschen seltsam vor oder easy vor. Ach, da ist ja viel Platz. Es ist wahnsinnig eng in der Luft geworden. Aber das nur als Seitenbemerkung.
Da sind Sie natürlich jetzt der Profi. Aber ich stelle mir da als Laie natürlich immer vor, da kann ich anstelle von rechts und links auch noch nach oben und unten ausweichen. Und das Ganze ist natürlich jetzt in 2D nicht unbedingt möglich. Am Rande bemerkt, also ich glaube nicht, also dass Sie Situationen haben wie ich heute Morgen, dass wieder wild gewordene Fahrradfahrer sozusagen noch beim Abbiegen über Rot auf die Motorhaube der Autos geschlagen haben. Das sind alles so Dinge, die passieren, glaube ich, in der Luft nicht.
Die passieren nur in München.
Weiß ich nicht, aber in München in letzter Zeit besonders, das stimmt.
Dabei wohne ich doch gar nicht mehr in München.
Aus dem Grunde können Sie froh sein, dass nicht.
Sie sind ja auch ein Spezialist für das Thema Konnektivität. Stichwort ist jetzt in unserem Interview auch ganz kurz gefallen. Was genau bedeutet das und was bedeutet das auch für das Handling der Autos? Ist es dann so, dass der Herr oder die Dame, die sich dann 1,5 Stunden durch den Shanghaier Autoverkehr quält und das 2-mal täglich, morgens zur Arbeit, abends dann zurück, dass man sowas dann einfacher machen könnte? Ich habe mir dann spontan die Frage gestellt, wenn ich jetzt in so einem Konzept denke mit autonomen Fahren und alles verbindet sich und so weiter, kann ich dann so einen Stau nicht vermeiden? Gibt es da nicht weniger Stau oder gehe ich nur gelassener mit dem Stau um?
Ja, absolut richtige Frage. Also vielleicht zur Einordnung. Man hat ja vor Jahren angefangen, auch Konnektivität und auch autonomes Fahren immer in diesem Duktus Case oder ACES und so weiter zu diskutieren. Also das C für Konnektivität, Autonomous Driving, Shared für S und E Electrified. Und am Ende ist es so, dass wir jetzt eine Konvergenz haben aus all diesen 4 Themen. Und zwar extremste Konvergenz aus diesen 4 Themen. Und alle sind abhängig von dem Thema Konnektivität. Und die Leute verstehen auch unterschiedliche Dinge darunter. Also der eine sagt, das sind digitale Dienste, die dann zum Beispiel dazu führen, Herr Groß, so wie Sie es gerade gesagt haben, ein Dienst, der dazu führt, eine Navigation besser zu machen, die Routenführung besser zu machen und dann am Ende natürlich auch den Stau zu vermeiden. Aber vom Grundsatz her ist es so, wenn wir erstmal damit anfangen, ist Konnektivität die Basisvoraussetzung für viele Dinge, über die wir heute gesprochen haben. Konnektivität, oder autonomes Fahren ohne Konnektivität absolut undenkbar. Das bedeutet vom Grundsatz, ich muss das Fahrzeug generell erstmal mit, also der Internetumgebung, jetzt mal kursiv gesprochen, zu verbinden, also in ein Cloud-System zu bringen. Und in diesem Cloud-System, daran sind wieder Drittparteien angebunden. Da sind Sicherheitsfunktionen sowohl onboard im Fahrzeug als auch offboard in dieser Cloud-Struktur. Updates werden über die Cloud-Struktur zur Verfügung gestellt. Ich glaube, im letzten Jahr 160 Updates alleine bei Tesla fürs autonome Fahren. Und somit haben Sie erstmal eine Infrastruktur, Konnektivität, die das Fahrzeug mit dem Internet in Anführungsstrichen verbindet. Das bedeutet, ich brauche natürlich die Hoheit über die Daten. Ich muss die Hardware im Auto verbauen. Ich muss meine ganze Architektur im Fahrzeug komplett verändern von 100 plus Steuergeräten auf wenige Steuergeräte. Ich muss genau diese Struktur in der Cloud spiegeln, um die Grundvoraussetzungen für entsprechende Zuspielung von Updates, Upgrades und so weiter zur Verfügung zu stellen. Und deswegen hat sich das Thema Konnektivität so in den letzten 10 Jahren von, ich rede eigentlich über einen E-Call, der dann 2016 verbindlich wurde, also eine automatische Auslösung eines Notfallrufes beim Unfall und den damit verbundenen Diskussionen, ja, was mache ich denn jetzt mal für Dienste ins Fahrzeug rein, damit ich irgendwie die Kosten, die ich da versenke, auch überkompensiere, hin zu einer extrem komplexen Situation geführt, mit denen jetzt die Hersteller, Zulieferer und auch die neuen Drittparteien umgehen müssen. Deswegen ist das Thema Konnektivität heutzutage extrem komplex geworden. Und letzte Bemerkung, und wird noch komplexer, wenn man darüber nachdenkt, das auch in unterschiedlichen Ländern zu nutzen. Denn so eine Struktur und Cloud-Systematik in Europa ist ja völlig andere als in China. Ist vielleicht auch jedem bekannt. Da werde ich dann wahrscheinlich mit den US-amerikanischen Cloud-Anbietern nicht erfolgreich sein und muss dann da auf die Chinesen und so weiter zurückgreifen. Und dann schließt sich der Kreis wieder ein bisschen zu dem, was ich eben gesagt habe. Nicht nur die Kundenanforderungen sind total unterschiedlich, sondern das, was ich an Infrastruktur vorfinde, das, was ich an Kooperationspartnern vorfinde, das, was ich an Gesetzgebungen vorfinde, ist total unterschiedlich. Da müssten wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber reden. Und somit haben wir eine Situation, die in dieser Integration rund um das Thema Konnektivität an Komplexität im Moment kaum noch zu übertreffen ist.
Wir werden darüber reden, vielleicht nicht in dieser Ausgabe. Es sind wahnsinnig viele Themen, die da zusammenarbeiten. Das sind natürlich Dinge, die wir dann auch weiter verfolgen werden, vielleicht in den nächsten Interviews. Aber jetzt will ich Sie nochmal abholen. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Was bedeutet das jetzt für die Börse? Die ganzen Player, die sich jetzt anders aufstellen, Player, die wegfallen, Player, die hinzukommen, die ja auch teilweise dann an der Börse zu finden sind. Wie handelt man die? Sie haben ja da einen entsprechenden ETF aufgelegt. Was bedeutet das? Was steckt da drin?
Also wir haben vor Jahren immer mehr Anfragen bekommen bezüglich der Kapitalmarktstrategie. Viele haben sich natürlich auch immer an dem Thema Tesla orientiert und haben sich immer gefragt, das gibt es doch gar nicht. Wir müssen alles aus dem Cash bezahlen. Unser Kurs dümpelt dahin. Wir sind eigentlich unterbewertet. Was ist denn da eigentlich los? Wieso funktioniert Tesla da so gut? Und dementsprechend viele haben sich damit beschäftigt. Ich habe das dann immer natürlich sehr stark investiert in die Goldman-Ecke geschoben, weil wir gesagt haben, naja, wir sind jetzt irgendwie eine Firma, die sich ganz gut mit Automobil auskennt, aber sind jetzt keine Börsenspezialisten. Das hat mich aber trotzdem nicht losgelassen. Und ich habe mir dann Indizes angeschaut und diese Indizes haben Automobil so nicht abgebildet, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Wir haben das dann mal so dargestellt in 5 Kategorien. Es gibt Hersteller, es gibt Zulieferer, es gibt Mobility-Service-Firmen, Infrastrukturbetreiber, aber auch Händler. Also Händler waren so eigentlich nie im Fokus von solchen Betrachtungen und sind dann von Fundamentals, die wir genutzt haben, also wesentliche Finanzkennzahlen, hin sehr stark zu automatisierten Strategieattributen gegangen. Also wir haben uns dann angeschaut, kommt die Strategie von demjenigen eigentlich an? Wie verfängt die denn bei den Investoren? Wie ist denn die Hochlaufkurve von Elektromobilität? Und haben diese eher strategisch, automatisch generierten Attribute mit den Finanzkennzahlen übereinander gebracht und haben das dann auf weltweit 900 Firmen übertragen. Und es kamen 100 raus. Und die waren in diesen 5 Kategorien. Und die bildeten genau den Markt so ab, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die Performance, die wir da gesehen haben, und da war zum Beispiel auch Tesla gecapped, also wir haben Tesla nie mit der vollen Marktkapitalisierung betrachtet, weil das ansonsten verfälscht. Genauso haben wir uns eigentlich vorgestellt, wie so ein Index funktioniert. Und dass dann ETF entstanden ist, das war eigentlich Zufall, weil wir gar nicht BaFin zertifiziert waren und wir das mit einem Partner dann zusammen gemacht haben. Aber meine grundsätzliche Einstellung war immer, dass ich durch diese Auswertung der Firmen so viel lerne, auch über die unterschiedlichen Attribute, warum performt der eine besser als der andere, dass man das natürlich hervorragend auch nutzen kann, um diese Fragen besser beantworten zu können, die Sie jetzt gerade gestellt haben. Und bezogen auf unser Thema ist es ganz klar so, dass wir natürlich auch immer wieder in den Rekalibrierungen des ETFs sehen, dass neue Firmen dazukommen und bestimmte andere Firmen dann rausfallen. Und in diesem Duktus, in dem wir unterwegs sind, nämlich Software im weitesten Sinne, sehen wir, dass immer mehr Firmen da eine Performance an den Tag legen, die dann auch zum Beispiel als Zulieferer oder Tech-Unternehmen dann in diesem ETF einen Platz finden. Und diese Entwicklung, die wird sich auch nicht verändern, führt auch dazu, dass wir darüber nachdenken, das nochmal im spezifischen Produkt uns anzuschauen. Software wird das treibende Element dieser Branche sein. Und wer das nicht versteht, auch als Hersteller nicht versteht, dass man das nicht alleine alles machen kann, sondern sehr viel stärker wieder in Richtung eines hochgradigen Integrators gehen muss, wird da an Börsenkurs bzw. Marktkapitalisierung ganz klar verlieren. Und das sind auch die Sichten, die wir da in unseren Daten analysieren können.
Herr Burkhardt, ganz zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich weiß, mit Blick auf die Zeit, wir sind schon weit über 20 Minuten, aber es ist so ein spannendes Thema. Die Aufgabe an Sie, das, was wir gesagt haben, kurz zusammenzufassen mit dem Gedanken, mit dem wir eingestiegen sind, mit dem Gedanken an unsere Kinder. Werden die in Zukunft einen Führerschein brauchen? Werden die ein eigenes Auto haben? Welchen Herausforderungen müssen die sich stellen?
Also bei meiner Tochter reden wir ja ungefähr von 2040. Die ist ja noch ein frischer Erdenbürger. 2040 wird sie einen Führerschein haben. Also vielleicht humoriger Einwand. Sie haben ja gesagt, ich soll mich beeilen, aber humorig. Wahrscheinlich immer noch ein Hardware-Führerschein. Also wenn das mit der Digitalisierung bei uns so weitergeht. Aber sie wird einen benötigen. Denn wir werden immer noch Mischflotten haben. Nicht überall wird man autonom fahren können. Sicherlich wird sich die Entwicklung von Level 3 in Richtung Level 4 weiterentwickeln. Gesetzgebungen und so weiter, das wird sehr, sehr lange dauern. Aber trotzdem wird es viele Möglichkeiten für meine Tochter geben, unterschiedliche Fahrzeugmodelle, Abo-Modelle auch autonom nutzen zu können, aber eben nicht überall. Und wenn sie überall fahren möchte und vielleicht auch mal einen Oldtimer, dann wird sie einen Hardware-Führerschein brauchen. Und wenn wir vom Plastik weggehen, vielleicht sogar die Pappe, die wir früher hatten. Aber sie wird auf jeden Fall einen Führerschein brauchen.
Dr. Jan Burkhardt, CEO der Barrels Group, die Experten für automobile Lösungen. Dankeschön für dieses überaus interessante und unterhaltsame Interview. Alles Gute.
Danke Ihnen, Herr Groß.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.